Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 12. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Heute am internationalen Tag der Frustrationsschreie, sehr passend, wie ich finde. Warum identifiziert sich eigentlich kaum noch einer mit der Nationalmannschaft?
Mick Schumachers Debüt fällt ins Wasser. Hamilton zieht mit Papa Michael gleich die Erkenntnisse des großen Preis der Eifel.
Nadal vermöbelt Djokovic. Was bleibt sonst noch von den French Open hängen? Außerdem erklären wir euch, was den 12. Oktober 1979 zum besonderen Tag in der Basketballgeschichte machte. Außerdem steht die Wintersportsaison vor der Tür und passend dazu haben wir ein alpines Geburtstagskind.
Aber zunächst unsere Frage des Tages. Die dreht sich um den Bundesjogi, unseren Bundestrainer Joachim Löw. Der wird auch trotz des 2:1 gegen die Ukraine den ersten Sieg in der Nations League überhaupt stark kritisiert. Geht mit dieser Kritik aber, naja, sagen wir mal, eher bockig und wie ich finde, wenig souverän um, wie hier zum Beispiel in der ARD.
Klar, ich verstehe es und ich akzeptiere auch die Kritik, das ist auch in Ordnung so, weil jeder hat seine Meinung. Aber ich habe auch gesagt, ich habe schon meine Gründe und ich weiß, warum ich was tue. Mittlerweile, das weiß ich, weil ich bin schon lange dabei und ich mache solche Dinge wie im September oder wie jetzt gegen die Türkei aus Überzeugung. Ich sehe das große Ganze.
Ja, und weil die Kritik genau in diese Kerbe schlug, fragen wir uns, ist Jogi Löw zu stur, zu beratungsresistent und der Realität so ein kleines Stück entrückt? Zwei Meinungen, je 40 Sekunden. Malte, los geht's.
Also ich finde es ja gut, dass Löw sein Fähnchen nicht in den Wind hängt, dass er zu seinen Ideen auch steht. So ist er schließlich auch mal Weltmeister geworden. Damals haben ja alle über seine Viererkette mit den vier Innenverteidigern gelacht. Am Ende, da lachte er. Strahlte vor allen Dingen über alle vier Backen, aber seitdem gab es ja nicht mehr so viel zu lachen. Löw hat mehr große Titelturniere insgesamt verloren als gewonnen und gerade aktuell, wo ja nun wirklich nicht viel zusammenzulaufen scheint für das deutsche Team, da stünde ihm aus meiner Sicht etwas Demut, etwas weniger nach außen getragene Selbstüberzeugung ganz gut oder man könnte auch sagen, etwas mehr Diplomatie wäre ganz gut. Weniger dieses, ich bin der Einzige, der das große Ganze im Blick hat, so macht er sich sehr angreifbar und ich finde, er wirkt tatsächlich der Realität entrückt.
Das sehe ich nicht ganz so arrogant und weltfremd, wie es offenkundig rüberkommt. Er ist dienstältester Nationaltrainer der Welt. Das heißt, das ist vielleicht nicht gerade gut so, aber es klärt zum Beispiel, dass er mehr Titel verloren hat als gewonnen. Titel gewinnen am Fließband, das ist eben einfach nicht drin. Das sind Meilensteine-Titel und die hat er gesetzt. Es wäre vielleicht tatsächlich klüger gewesen, danach den großen Applaus zu nehmen. Denn die Fallhöhe, die er jetzt hat, vor allem, was ihm immer wieder, diese Fallhöhe wird ihm immer wieder vorgeworfen, das spürt er auch ständig. Er schafft es nicht, die Fans hinter sich zu bekommen. Ich denke, er wollte die Euro mitnehmen und dann eine Wachablösung einleiten. Corona-bedingt ist das Ganze in die Verlängerung gegangen und das zieht sich und das fällt den Leuten jetzt eben auch auf. Also ich muss sagen, die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Ich stehe am Platz neben ihm und stehe auch weiter zu ihm, solange er unser A-Trainer ist und in der Verantwortung steht.
Und was meint ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Nachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer 0331 298 5028 0331 298 5028. Eine Sprachnachricht natürlich.
Ja, und ganz wichtig ist, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir das Ganze dann auch zuordnen können.
Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Nationalmannschaft.
Stand jetzt aktuell.
Über das 2:1 gegen die Ukraine, Andreas, finde ich, da brauchen wir sportlich nicht mehr groß reden. Sieg ja, historisch auch, weil der erste in der Nations League, du hast es eben schon gesagt, aber sonst, naja, nicht wirklich berauschend. Interessanter fand ich da schon ein Zitat von Bastian Schweinsteiger in der ARD zur öffentlichen Wahrnehmung der Nationalmannschaft, ja, zum öffentlichen Bild.
Weil auch die Ergebnisse nicht hundertprozentig stimmen und die Attraktivität auch ein bisschen verloren ging in den letzten Spielen. Hat viele Führungen aus der Hand gegeben. Man kann sich nicht mehr so hundertprozentig identifizieren mit der Nationalmannschaft und das ist schade.
Warum ist da nicht mehr so dieses Wir-Gefühl und warum ist da vor allen Dingen so viel Spott, so viel Häme für das DFB-Team? Wo ist die Identifikation hin?
Ja, ich bin ja schon mal froh, dass du jetzt gerade eben den ganzen, das ganze Zitat rausgeschnitten hast, denn gestern war es zum Beispiel so, dass vorgestern sogar schon, dass die Sportschau nur gesagt hat, es gibt keine Identifikation mehr, das hat Schweinsteiger gesagt und das war ja dann schon auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, da habe ich mir sogar mal erlaubt, bei Instagram der Sportschau auch was zu schreiben. Warum ist das so? Ich bin da schon bei Bastian Schweinsteiger, dass das natürlich mit den Ergebnissen zusammenhängt, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass es so viel Unruhe im DFB gibt insgesamt und dass es natürlich so ist, dass man mit an den Ergebnissen gemessen wird und dass die große Identifikation über Titel eingefahren wird. Das war nach 2014 so, aber danach war natürlich das sukzessive auch der Erfolg nicht da und das gerade das Abschneiden in Russland, das war natürlich auch, das war dramatisch und das hat alle, die die Nationalmannschaft immer unterstützt haben und die immer viel drauf gehalten haben, natürlich auch zurückgeworfen und dann bist du angreifbar. Und mit dem für viele offenkundigen Zickzackkurs des Bundestrainers passiert es dann eben auch so, dass man einfach sagt, was, Nationalmannschaft, ja, ob die spielen oder ein Sack Reis umfällt, ist mir eigentlich egal.
Du hast 2018 angesprochen, dieses dann doch sehr mäßige Turnier. Was da vor allen Dingen zu diesem Turnier, zur Leistung nicht passte, war diese Außendarstellung im Vorfeld schon, dann hinterher, diese Reiseplanung, die man da für Russland genommen hatte, das wirkte alles sehr arrogant, wo man gesagt hat, wir planen das Turnier vom Finale aus und hat die Quartierwahl daran dann irgendwo aufgehängt. Wenn wir vorhin über Löw dann auch fehlende Demut angeklagt hatten, oder ich hatte das ja gemacht, du ja nicht, dann war das genau die Kerbe und das ist, glaube ich, wirklich was viele dann auch tatsächlich stört. Bei mir ist es mit dieser Entfremdung vom Nationalteam, wenn man das so sagen will, sowieso schon etwas länger so. Einmal schiebe ich das darauf, dass ich einfach nicht mehr der jugendliche Fußball Fan bin, der da bedingungslos irgendwie mitgeht, sondern der natürlich dann auch mit dem journalistischen Background schon ein bisschen kritisch drauf gucken muss, nicht mehr alles so ja, unkommentiert lässt, was da auch geboten wird. Du hattest die Verfehlung ja auch schon angesprochen. Also das, denke ich, ist auch bei vielen so, dass sie da eine etwas objektivere Haltung vielleicht auch einnehmen und die Kritik, die sie gegenüber dem DFB anbringen würden, dann eben auch auf die Mannschaft übertragen.
Also ich meine, der Punkt ist natürlich, wenn du zum Beispiel so weiter, weil du gerade gesagt hast, wir planen das Turnier vom Finale zurückgerechnet sozusagen und so auch mit der Ortswahl, mit der Unterbringung etc. Da muss man eben sagen, da haben sie 2018 auch komplett daneben gelegen. Ja. Das wissen die Kollegen zum Beispiel beim DFB, aber auch, dass die Bedingungen, die vor Ort vorgefunden wurden, waren eben nicht so, dass man sich wie damals in Rio so zusammenschweißt oder in anderen Bereichen oder auch in Südafrika damals, als man ein wirklich gutes Turnier gespielt hat und das irgendwie alles gepasst hat. Das ist alles, um Erfolg zu haben und auch einen überraschenden Erfolg zu haben. Denn sagen wir mal so, eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das ist nichts, was man einkalkulieren darf. Das wird einem geschenkt. Das muss man dann wirklich mit Demut annehmen, wenn man sich durch so ein Turnier durchbeißt. Und das war zum Beispiel in Russland überhaupt nicht der Fall. Da hat gar nichts gestimmt. Also das hat man dann auch gemerkt. Das war irgendwie innerhalb des Gefüges, hat das alles geknirscht und geknarrt. Es hat schon im Vorfeld beim Trainingslager geknarrt. Dann hat man einen Leroy Sané da rausgenommen, der negativ aufgefallen ist. Weshalb steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber man hat ihn nicht mit zu einem Turnier genommen deshalb. Und das sind alles so Dinge, die dann das Gefüge innerhalb dieses ganzen Konstruktes ins Wanken bringen. Und das spiegelt sich dann eben in den Ergebnissen wieder in Russland. Und jetzt versucht man sozusagen mühsam das Ganze wieder einigermaßen aufzubauen.
Wobei man sagen muss, 2014 hätte dem DFB ja auch schon auf die Füße fallen können. Auch da die Quartierswahl, wenn das nämlich früher dann in die Hose gegangen wäre, man vielleicht im Achtelfinale schon rausgeflogen wäre, hätten auch gesagt, ja, das habt ihr euch euer Quartier da selbst gebaut, hat ja auch nichts gebracht. Also da haben sie auch ein bisschen Glück, beziehungsweise dann eben auch das entsprechende Können gehabt, was dann gepaart war mit dieser, ja, mit dieser Herangehensweise.
Genau das meine ich. Man hat irgendwie kein adäquates Quartier gefunden, dann hat man diese Lösung gefunden, da sozusagen etwas zu bauen und was auch dort infrastrukturell jetzt nachhaltig ist, muss man auch sagen, mit diesem Resort. Aber dieses Konstrukt, und ich kenne viele, die natürlich da drin waren in diesem Konstrukt und die das erlebt haben und die mir davon erzählt haben, na klar wäre ihnen das auf die Füße gefallen, wenn sie früher rausgefallen. Aber es ist so, dass es genau eine gewisse Mechanik eingesetzt hat, und eben diesen Erfolg gebracht hat. Das meine ich, du musst nicht immer der Beste sein, aber es sind diese vielen kleinen Bausteine, die dazu beitragen. Und wenn das dann klappt, dann hast du so einen riesengroßen Erfolg und dann klappt das irgendwie und dann passt das. Ganz ehrlich, wenn man das zum Beispiel aus der kulinarischen Seite sieht, der Verpflegung, was wichtig ist, Erfolg geht durch den Magen, Erfolg, da brauchst du Power für etc. Die Bedingungen waren für unseren damaligen Chefkoch Holger Stromberg nicht einfach, und aber alleine diese Dinge, da auch immer wieder Abwechslung und Zufriedenheit bei den Spielern zu erzeugen, es hat geklappt.
Und früher sind sie mit Tütensuppe Weltmeister geworden, du erinnerst dich an den Kaiser.
Na klar, die sind, aber da sind wir natürlich heute in einem ganz anderen, aber genau das ist es. Das ist schon wirklich ein unfassbar fragiles Konstrukt auch, und manchmal bröckelt das halt alles. Und wenn wir jetzt das auf die heutige Zeit, auf das Stand jetzt sozusagen projizieren, die anderen spielen ja, die anderen großen Nationen spielen im Moment auch gerade keinen Jubelfußball. Das sollte uns nicht davon abhalten, endlich mal richtig durchzustarten. Aber deswegen sehe ich es ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, ja, nicht ganz so dramatisch und denke mir, die Wahrheit liegt dann auf dem Platz, wenn's Turnier ist, und ich hoffe, bis dahin sind wir dann gut aufgestellt.
Sind wir denn vielleicht auch allesamt ein bisschen sehr verwöhnt, weil es kommt jeden Tag irgendein Kick, auch meistens recht gute Kicks aus den besten Ligen der Welt. Du kannst ja alles mittlerweile irgendwo sehen, es kommt ständig Fußball. Früher waren Nationalmannschaftsspieltage oder Freundschaftsspiele Festtage, erinnere ich mich noch als Kind. Oh, endlich wieder Fußball, endlich wieder Live-Fußball. Es kam ja außer ein paar Europacup-Spielen dann vielleicht mal die Nationalmannschaft. Mir kam ja nicht im Fernsehen. Da freute man sich drauf. Von daher auch eine ganz andere Zeit. Vielleicht auch die Übersättigung. Da können wir jetzt sehr philosophisch werden und aufs gesamte Leben gehen. Aber ist vielleicht auch ein Punkt.
Da bin ich bei dir. Es ist zu viel, es ist zu viel, zu gut, und wir werden auch an zu viel Gutem sozusagen gemessen. Also mit den Bayern zum Beispiel, die jetzt innerhalb von 3 Monaten 5 Titel gewonnen haben. Dann ruckelt man sich so ein Länderspiel zurecht und denkt, ja, was ist denn da jetzt los? Und dafür habe ich mich jetzt irgendwie 90 Minuten vor den Fernseher gesetzt und noch dazu keine Stimmung etc. Ich glaube, wir sind auch da so ein bisschen satt, und die Nationalmannschaft ist im Moment ein generelles Spiegelbild, glaube ich, auch unserer gesellschaftlichen Zerrüttetheit. Ich will das nicht zu hoch aufhängen, um Gottes Willen. Aber wenn wir sagen, Fußball ist ein Teil unserer Gesellschaft und ein großer Teil, weil die meisten sich dafür interessieren und eigentlich auch immer alle eine Meinung haben, wenn es vor allem schlecht läuft, gehört es irgendwie, finde ich, spiegelt sich da jetzt auch gerade ganz viel wieder.
Und irgendwo ist die Nationalmannschaft auch nichts anderes als die Bundesregierung. Sie kann eigentlich nur alles falsch machen, zumindest wenn man sich am den Wertvorstellungen von Twitter orientiert. Ich würde sagen, wir lassen es bei dieser Diskussion. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort von dir. Guck mal auf die Aktualität und hör mal, was der Kollege Kevin Scheuren zum Formel 1 Grand Prix der Eifel zu sagen hat.
Stand jetzt aktuell.
Wir kommen zur Formel 1 und natürlich wie nach jedem Rennwochenende zu den 3 Erkenntnissen, die unser Experte Kevin Scheuren vom Formel 1 Podcast Starting Grid natürlich wieder für euch hat. Eigentlich wollte er an der Strecke sein, Kevin, am Wochenende beim großen Preis der Eifel. Du warst nicht da, warum nicht?
Eigentlich wollte ich ja vor Ort sein, aber die Corona-Zahlen in Bonn haben das verhindert, zumindest als der Stichtag war. Meine Karte wurde gesperrt. Dazu aber noch mehr in der nächsten Ausgabe von Starting Grid. Heute Abend übrigens live auf unserem YouTube-Kanal. Vielleicht ist Malte ja so nett, den Link in die Shownotes zu posten. Wir haben mit Lewis Hamilton jetzt einen neuen Rekordhalter oder einen geteilten Rekordhalter. 91 Siege. Er hat den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Endlich, muss man sagen. War auch gar nicht so eindeutig und so einfach für ihn. Den Start hat er nicht so ganz hinbekommen, war ja auf Platz 2 nur gestartet, hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der den Start erst gewonnen hatte. Musste dann eigentlich darauf hoffen, dass was passiert bei Bottas, denn der ist gut vorangekommen. Bei ihm passierte dann auch was. Die MGUH-Einheit, die Hybrideinheit im Motor ist kaputt gegangen. So konnte Hamilton vorbeigehen und hat das Ding dann ziemlich locker nach Hause gefahren, muss man sagen. Die zweite Erkenntnis ist das gesamte Podium, sehr interessant. Hamilton vor Verstappen und Daniel Ricciardo im Renault. Ja, ein Renault auf dem Podium hat man auch ewig nicht gesehen. Freut mich für die Franzosen, muss ich sagen. Freut mich für Daniel Ricciardo ganz persönlich auch. Hatte eine lange Durststrecke bei Renault, das ganze Team. Und jetzt haben sie sich für eine gute Arbeit in dieser Saison belohnt und konnten ein Podium feiern, was Cyril Abiteboul, dem Teamchef, ein neues Tattoo einbringen wird. Oder sein erstes. Denn es gab eine Wette, dass wenn Daniel Ricciardo auf das Podium fährt, sich Cyril Abitbol ein Tattoo stechen lassen muss. Auch Daniel Ricciardo wird sich das gleiche stechen lassen. Sind wir mal alle gespannt, was das sein wird. Auch die Kollegen bei Red Bull werden ganz genau hingeschaut haben, denn die brauchen ja ab 2022 einen neuen Motorenlieferanten. Und Renault mausert sich. Und ich würde es nicht ausschließen, dass genau sowas wie am Wochenende dafür sorgt, dass vielleicht am Ende doch wieder ein Renault-Motor im Red Bull steckt. Und die dritte Erkenntnis ist, dass Nico Hülkenberg von einem Cappuccino in Köln in vermutlich weniger als einer Stunde am Nürburgring sein kann, um in einen Racing Point zu steigen, der überhaupt nicht auf ihn eingestellt ist, auf den er überhaupt nicht eingestellt ist, im Qualifying auf den letzten Platz fährt und im Rennen dann immer noch in die Punkte fahren kann. Was ein Rennen von Nico Hülkenberg. Es ist die Geschichte des Wochenendes gewesen, mit ihm hat keiner gerechnet. Wahnsinn. Also wie er das hinbekommen hat, das würde ich gerne mal wissen. Ist einfach ein absoluter Profi und eine richtig geniale Story beim Großen Preis der Eifel. Nico Hülkenberg spontan angereist, von Racing Point angerufen und ab in die Punkte. Wahnsinn. Mehr dann heute Abend in unserer Live-Sendung, 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Und wir würden gerne mit euch sprechen. Also ihr könnt anrufen und dabei sein und ich hoffe, ihr seid es dann auch. Bis dahin, keep racing.
Danke, Kevin. Und den Link, den packe ich selbstverständlich in die Shownotes zu dieser Ausgabe von Stand Jetzt, findet ihr also unter diesem Podcast. Danke dir.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch wie immer in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes hat mal wieder zugeschlagen und ist unser Top des Tages. Der Deutschlandachter, der hat nämlich auf dem Maltasee in Posen seinen EM-Titel erfolgreich verteidigen können. Damit hat der Achter nun 8 EM-Erfolge in Serie eingefahren und das ohne große Wettkampfpraxis. Es gab ja Corona-bedingt keine Rennen, deshalb ist der Titel noch einmal schöner, erklärte auch Olaf Roggensack im Instagram-Interview des DRV.
Wir haben die ganze Zeit der EM schon gegengefiebert und mussten immer darauf warten, bis sie überhaupt akzeptiert wurde. Und ein super Gefühl auf jeden Fall hier zu sein und ja, was Schnelleres zu fahren als nur die Exa auf dem Kanal.
Der Achter holte Gold, Silber gab es zudem für den Männer-Doppelzweier, den Frauen-Doppelvierer und auch den Frauenachter. Also insgesamt eine gute Ausbeute. Ich würde mal sagen, der gesamte DRV ist top.
Unser Flop des Tages ist dagegen die DEL-Führung, die der Deutschen Eishockeyliga, zumindest für Nationalspieler Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin. Der hat in die Funktionäre und ihren Umgang mit der Corona-Krise, ja, offenbar hat er da kein Vertrauen mehr. Auslöser ist der erneut verschobene Saisonstart. Im Tagesspiegel sagte er, auf die Funktionäre angesprochen, es gibt Leute bei der DEL, die sagen, dass sie alles dafür tun, damit es weitergeht. Ob sie das getan haben, die Frage lasse ich mal offen, das spricht dann eben auch Bände.
Geburtstagskind des Tages.
Er war Olympiasieger 2010, zweifacher Silbermedaillengewinner 2002 und 2010, zweimal Doppelweltmeister, zweifacher Sieger des Gesamtweltcups.
Darüber hinaus hat er noch 33 Weltcuprennen gewonnen. Heute wird er 43 Jahre alt und echte Skifans wissen ja längst, von wem wir sprechen. Wir sagen Happy Birthday, Bodo Miller.
Er war also sportlich erfolgreich, aber berühmt wurde Bodo Miller bei uns vor allem für seine Exzentrik, seine Vorliebe für Partys und das süße Leben. Rockstar auf Schnee und Eis nannte ihn die europäische Presse mal. Er war eben einer, der auch mal unter Alkoholeinfluss Rennen fuhr.
Ja, was er dann aber auch lauthals rausposaunte. Ohnehin ist er jemand, der keinen Platz vor den Mund nimmt. Seine Meinung sagt, auch wenn sie, sagen wir mal vorsichtig formuliert, manchmal auch sehr kontrovers war.
Dopingtests seien Geld- und Zeitverschwendung, hat er mal gesagt. Miller war immer einer, der aneckte, ein Nonkonformist, der mit eigenem Team auch reiste, immer anders war als die anderen. Das hatte er aber auch schon von frühester Kindheit irgendwo mitbekommen.
Ja, die Eltern waren schon alternativ, hatten ihre Wurzeln in der Hippie-Zeit, lebten auf einer Farm ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Das war natürlich prägend. Aber Miller war auch immer einer mit einem ganz großen Herzen, ein Familienmensch, der einen großen Verlust verkraften musste, als er seine Tochter 2018 bei einem Unfall verlor.
Aktuell arbeitet Miller daran, eine Wintersportakademie in Montana zu eröffnen, um Jugendlichen den Einstieg in den Profisport zu ermöglichen. Dort können sie dann von ihm und anderen der ganz, ganz Großen aus der Branche lernen. Lindsay Vonn soll da auch als Dozentin beispielsweise stattfinden. Wir sagen mal viel Erfolg dabei und natürlich Happy Birthday, Bodie Miller.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 12. Oktober ist ein besonderer Tag in der Basketballgeschichte, vor allem der 12. Oktober 1979. Ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der NBA.
Zwei der größten Stars überhaupt feierten an diesem Tag vor 41 Jahren ihr Debüt. Zum einen war das für die Boston Celtics Larry Bird im Spiel gegen Houston.
Und für die Los Angeles Lakers war es am gleichen Tag Magic Johnson gegen die San Diego Clippers. Johnson war vor der Saison an Position 1 im Draft von den Lakers gezogen worden.
Der 3 Jahre ältere Bird war schon ein Jahr zuvor von den Celtics gedraftet worden, kam aber erst in der Saison 79-80 dann zum Einsatz.
Johnson und Bird, die hatten schon während ihrer College-Zeit mit ihren Mannschaften damals regelmäßig gegeneinander gespielt, sich da behagt und sollten jetzt in der NBA gemeinsam bzw. jeder für sich das nächste Jahrzehnt prägen und 1992 dann auch zusammen im Dream Team der USA Olympiagold natürlich in Barcelona holen.
Beim Debüt von Bird am 12. Oktober 1979 gegen Houston passierte aber noch etwas für den Basketball sehr Entscheidendes. Birds Teamkollege Chris Ford erzielte nämlich den ersten Dreier der NBA-Geschichte.
Ja, die Drei-Punkte-Linie war nämlich erst zu Saisonbeginn damals von der NBA übernommen worden. Zuvor hatte es sie nur im College-Bereich gegeben. Und die FIBA, also der Weltbasketballverband, der führte sie sogar erst 1984 ein. Und das, obwohl die Idee, also Würfe nach ihrer Entfernung zu bepunkten, bereits in den 1930ern mal aufgebracht wurde.
Naja, manchmal dauern Umsetzungen eben etwas länger.
Stand jetzt aktuell.
2 Wochen Tennis bei den French Open liegen hinter uns. Es waren denkwürdige 14 Tage, schon allein ob der Umstände. So spät im Jahr fand das Turnier ja noch nie statt und so kalt war es in Paris bei diesem Turnier entsprechend auch noch nie. Und noch nie hat jemand 13 Grand-Slam-Titel in Roland Garros gefeiert, wie Rafael Nadal, der im Finale dann von gestern Novak Djokovic in 3 Sätzen wirklich demontiert hat. Das ist natürlich eins der Highlights ganz zum Abschluss. Aber was bleibt noch hängen von den French Open? Wir fragen mal nach bei unserem Tennisexperten von Chip and Charge, Andreas Thies. Andreas, gestartet wurde das Turnier bei vielen mit Bauchschmerzen, ausgerechnet an einem Corona-Hotspot, dann auch noch mit Zuschauern. Nicht organisierbar, haben viele gesagt. Wie fällt denn jetzt dein Fazit aus nach diesen 14 Tagen? Bauchschmerzen unbegründet gewesen?
Ich würde niemals sagen, dass die Bauchschmerzen unbegründet gewesen sind, hier die French Open auszutragen. Es war ein Hotspot, es ist nach wie vor ein Hotspot. Es hätte genauso laufen können wieder wie bei den US Open. Es ist nicht so gelaufen und ich glaube auch, dass die Organisatoren 3 Kreuze gemacht haben, als sie gehört haben, dass der Test von Alexander Zverev negativ war, nachdem er dort nach seiner Achtelfinalniederlage gesagt hat, dass er erkältet gewesen sei. Und wenn dann nämlich ein positiver Corona-Test dabei gewesen wäre, wie hätte es dann ablaufen können? Nein, es war nicht unbegründet. Aber ich würde sagen, diese French Open waren tatsächlich ein Erfolg. Es wurde Ende September, Anfang Oktober ausgespielt. Niemand wusste, wie das Wetter sein würde. Es war ungemütlich, es war nicht gut. Aber insgesamt konnte man, glaube ich, sagen, dass diese 14 Tage durchaus wettbewerbsfähig waren und dass es keine Wettbewerbsverzerrung war, wie viele dann ja auch schon vorher befürchtet hatten, dass wir vielleicht bei 7 oder 8 Grad und ständigem Regen dort spielen würden. Nein, ich glaube, am Ende können wir sagen, dass es ein Erfolg war, dieses Turnier, und dass die Sorgen trotzdem nicht unbegründet waren vorher.
Wer waren die sportlichen Gewinner, wer die Verlierer der letzten 14 Tage?
Sportlich muss man natürlich sagen, bei den Frauen eigentlich die neue Generation, die da an Spielerinnen nachkommt. Wir haben Iga Świątek, die ohne Satzverlust hier durchgekommen ist. Es kannten vorher, also dieses Jahr hatte sie sich schon einen kleinen Namen gemacht, aber letztes Jahr kannten sie nur die Insider. Jeder wusste von den Insidern, dass das ein großes Talent ist, aber so richtig den Durchbruch hatte man ihr dieses Jahr noch nicht zugetraut. Dann spielte sie gute Australian Open, aber danach hatte auch sie 6 Monate Pause. Und wie sie durch dieses Turnier ja gecruised ist, das ist überragend gewesen. Und sie ist natürlich die große Gewinnerin dieses Turniers. Und auch Rafael Nadal müssen wir als Gewinner dazu zählen, weil wie viele Leute haben vorher gesagt, der Boden ist nicht so wie im Mai und Juni und wir haben andere Bedingungen für Rafael Nadal. Vielleicht ist er diesmal schlagbar und auch er geht ohne Satzverlust raus. Natürlich ist auch er ein Gewinner. Natürlich sind auch Kevin Kravitz, Andreas Mies die Gewinner. Was haben nicht alle, und auch wir bei Chip and Charge haben zwischendurch auch gedacht, dass es vielleicht nicht das One-Hit-Wonder wäre, aber dass sie vielleicht das eine gute Jahr hatten 2019 und dass das vielleicht nicht reproduzierbar sei. Und dann kommen sie nach schwachen Australian Open, kommen sie nach 6 Monaten Pause wieder und spielen bei den US Open, spielen sie okay, und hier bei den French Open gehen sie dann auch wieder so durch. Sie hatten 3 Matchbälle gegen sich schon gehabt in einem der Runden und trotzdem verteidigen sie ihren Titel, sind das erste Doppel seit 2011, 2012. Nestor Mirny, das mal wieder einen Titel verteidigt, und sind das erste deutsche Doppel, das einen Titel verteidigt bei einem Grand Slam. Natürlich sind auch die Gewinner. Verlierer, ich mag mich gar nicht so richtig festlegen, aber Verlierer könnte die alte Generation bei den Damen gewesen sein. Simona Halep hat von Iga Świątek auf die Mütze bekommen. Serena Williams hat relativ früh die Segel streichen müssen. Auch Angelique Kerber zum Beispiel ist ja sehr früh rausgegangen in der ersten Runde. Und im Frauentennis ist ein derartiger Generationsumbruch im Gange, dass man das Gefühl hat, dass vielleicht dann so die Spielerinnen so Ende 20, Anfang 30 vielleicht überholt werden. Petra Kvitova war so eine Ausnahme in diesem Turnier, aber auch Karolina Pliskova zum Beispiel ist auch sehr, sehr früh rausgegangen. Ich habe es gesagt, Simona Halep. Also vielleicht die alten Damen beim Tennis, bei den Frauen, die sind vielleicht dann hier auch so ein bisschen die Verliererin.
Świątek war ja weitgehend ein unbeschriebenes Blatt, du hast es eben gesagt. Was ist denn jetzt von ihr zu erwarten für die Zukunft?
Sie ist unglaublich talentiert. Sie hat ein unglaublich attraktives Spiel und sie muss natürlich in den nächsten Jahren mit zu den Favoritinnen gezählt werden. Vielleicht ist das jetzt aber erstmal so eine Stufe, die sie erklommen hat. Sie hat jetzt einen Grand-Slam-Titel mit 19 noch. Sie ist eine der wenigen Teenagerinnen, der das gelungen ist. Sie gehört zu dieser neuen Generation an Spielerinnen, die in den nächsten Jahren sicherlich diverse Grand Slams unter sich aufteilen werden. Das ist kein Zufall gewesen, dass sie jetzt hier das gewonnen hat. Das ist jetzt keine Laune der Natur gewesen. Das ist schon das Ergebnis von harter Arbeit und einem unglaublichen Talent von ihr. Und ich glaube schon, dass sie in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr weit nach vorne kommen kann noch. Und dass sie mit ihrer erfrischenden, mit ihrer sehr offensiven, mit ihrer durchaus eher attraktiven Spielweise noch sehr viele Fanherzen gewinnen wird. Und dass sie auch in den nächsten Jahren eine bedeutende Rolle spielen wird, hier um die Vergabe bei den Grand-Slam-Turnieren. Andererseits, wir haben es natürlich auch über Bianca Andreescu letztes Jahr gesagt. Und die ist in diesem Jahr halt komplett verletzt gewesen. Also toi, 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 können wir da Iga Świątek nur wünschen, dass sie dann fit bleibt und dass sie dann ihren Weg dann weitergehen kann.
Wie geht's jetzt weiter auf der Tour, vor allem in Sachen Corona? Können die folgenden Turniere sich was bei den French Open abschauen? Bei den normalen Turnieren stand jetzt, waren die Maßnahmen ja eher uneinheitlich. Wird sich daran was ändern?
Ja, es geht jetzt weiter bei den Herren mit Turnieren in Köln. Dann ist St. Petersburg in dieser Woche dran. Nächste Woche gibt es noch ein zweites Turnier, dann auch in Köln. Ich bin ja jetzt die nächsten Tage in Köln vor Ort. Bei den Herren geht es eigentlich relativ nahtlos weiter. Natürlich wird die Asientour ausgelassen, aber es gibt genügend Turniere hier in Europa, wo die Spieler da sein können. Bei den Damen gibt es bislang nur ein einziges bestätigtes Turnier im November in Linz. Ansonsten gibt es nur ITF-Turniere und die ganzen WTA-Turniere sind alle gestrichen worden, weil die Damen nämlich jetzt alle in Asien eigentlich wären. Das wäre der Höhepunkt der Asien-Turnier und nicht mal das Jahresendturnier wird es geben bei den Damen. Also bei den Damen sieht es sehr, 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 sehr schlecht aus und ein grimmiger Ausblick, den wir hier haben bei den Damen. Vielleicht kommt noch ein Turnier in Ostrava dazu, aber ansonsten ist das mit den Spielmöglichkeiten für die Damen ist das schon sehr rar gesät und ich glaube, dass sich die ATP-Turniere gar nicht so viel abgucken müssen von den Grand-Slam-Turnieren. Ich war ja in Hamburg vor Ort, die hatten schon ein sehr vorbildliches Hygienekonzept und in Köln wird jetzt ein ähnliches Hygienekonzept dann vor Ort vorgebracht werden und natürlich haben die Turnierveranstalter jetzt gesehen, was in Hamburg passiert ist, was in Rom passiert ist. Es funktioniert, es kann funktionieren, Turniere zu veranstalten hier auf diesem Niveau. Es wird natürlich schwierig sein, hier immer alles aufrechtzuerhalten, ohne Fälle, ohne positive Corona-Fälle. Aber ich glaube, die Turnierveranstalter, gerade auf der ATP, können relativ frohen Mutes nach vorne gucken. Es ist natürlich eine andere Sache, wie viele Zuschauer werden zugelassen. Bei den ATP-Finals wird zum Beispiel vor verschlossener Tür gespielt. In Köln sind 1.000 Zuschauer zugelassen. In Wien sollen vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer zugelassen werden. Also da ist eine ganze Menge noch im Flow, was die Zuschaueranzahl angeht. Aber ich glaube schon, dass die Turniere dann auch alle stattfinden können.
Danke, Andreas. Und mehr zu den French Open natürlich in der aktuellen Ausgabe von Chip in Charge. Und da hört ihr auch eine ausführliche Analyse zum Finale zwischen Nadal und Djokovic. Wirklich, ich habe es eingangs gesagt, wirklich sehr beeindruckendes Match des Spaniers.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der Blick in die Tagesvorschau des Sportinformationsdienstes SID verrät uns, es ist quasi nichts los.
Selbst beim Giro d'Italia ist Ruhetag heute und ja gut, in der MLS, da wird noch ein bisschen gekickt, aber sonst ist echt mau.
Oh, Tennis wird gespielt, die Herren in Köln, da wird Kollege Andreas Thies von Chip and Charge und sicher in den nächsten Tagen auch bei Stand jetzt noch ein bisschen mehr darüber berichten, denn der ist vor Ort.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.